Lukas 12. Es ist so ein Vorrecht, dass es die Evangelien gibt in der Bibel, denke ich immer wieder, wo wir einfach die direkte Rede des Herrn Jesus haben. Wir glauben ja, dass jedes Wort wirklich vom Geist eingegeben ist und unvergänglich ist. Aber es ist doch einfach etwas ganz Spezielles, die direkte Rede des Herrn Jesus vor uns zu lesen. Das ist so ein großes Vorrecht und es ist auch so lehrreich, wenn wir sehen, wie er mit den Menschen, mit den Pharisäern umgeht, wie er zu diesen Menschen spricht. Aber es ist noch viel, viel wertvoller und lehrreicher, wenn er direkt zu seinen Jüngern spricht und direkt damit zu uns spricht, uns ganz direkt anspricht. Und darum lieben wir ja dieses Evangelium so sehr, weil so viel direkte Rede an die Jünger ganz persönlich und damit an seine Gläubigen für alle kommenden Jahrhunderte spricht. Und so dürfen wir auch heute wieder so einen Text lesen. Eddie hat es so gut vorbereitet, diese wichtige Lektion, um die es hier jetzt geht. Ich möchte einfach noch einmal die Verse 1 bis 3 vom letzten Mal, die haben wir ja schon besprochen im Rahmen des Themas der Heuchelei der Pharisäer, aber dass wir das noch im Zusammenhang dann haben. Als sich inzwischen das Volk zu Tausenden gesammelt hatte, so dass sie aufeinander traten, begann er zuerst zu seinen Jüngern zu sprechen. Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer, welcher die Heuchelei ist. Es ist aber nichts verdeckt, das nicht aufgedeckt werden wird, und nichts verborgen, das nicht bekannt werden wird. Alles, was ihr im Finstern redet, wird man darum im Licht hören, und was ihr in den Kammern ins Ohr gesprochen habt, wird auf den Dächern verkündigt werden. Ja, diese sehr ernsthaften Worte, und sie sind so aktuell. Ich denke gerade, da dieser ganz letzte Teil, mit dem haben wir vielleicht Mühe und denken, dass das heute noch so in den Kammern ins Ohr gesprochen, aber es ist heute mehr als damals. Wenn wir denken, wie man heute telefoniert und vom Mund direkt ins Ohr des anderen spricht, ganz direkt ins Ohr. Wir haben das letzte Mal hier gesehen, dass die Heuchelei eigentlich die Kunst des Verdeckens und Verbergens ist. Und das muss der Herr Jesus ganz klar entlarven und sagen, dass alles, was Menschen im Verborgenen behalten wollen, wird ans Licht geholt. Das ist eine ernsthafte Warnung und gleichzeitig auch eine befreiende Aussage. Das heißt, ich darf alles jetzt schon ans Licht vor dem Herrn Jesus bringen. Und dann ist es aus und weg und vorbei. Ist das nicht herrlich? Aber alles, was wir im Verborgenen halten wollen, auch vor unserem Gott, vielleicht auch Dinge, die wir vor Menschen aussprechen sollten, es nützt nichts. Es wird ans Licht kommen. Wir wissen nicht wann. Einigen Menschen gehen ihre Sünden voraus, schreibt Paulus dem Timotheus. Bei anderen kommen sie erst hintendrein. Aber es wird ans Licht kommen. Und es müsste nicht sein. Es müsste nicht sein. Es könnte alles vergeben werden. Das sagt der Herr Jesus hier seinen Jüngern. Wir haben über die Heuchelei nachgedacht und es ist mir einfach so ein Anliegen, dass wir das uns noch einmal bewusst machen, was es eigentlich ist, die Heuchelei. Wir verstehen schon so grob und wenn wir denken wir an die Pharisäer und so, sie haben alles äußerlich gut gemacht und innerlich war eine Räuberhöhle. Aber einfach das Prinzip, der Herr Jesus warnt vor diesem Sauerteig seine Jünger, das heißt uns, nicht einfach nur die Pharisäer. Uns, sagt er, hütet euch vor dem Sauerteig der Heuchelei. Die nämlich, was tut die Heuchelei? Sie arbeitet dauernd am Äußern. Das ist ihre Tagesbeschäftigung. Dauernd arbeitet sie am Äußern oder an der Fassade, das, was die anderen sehen könnten, dass das möglichst gut dasteht. Am Irdischen. Es dreht sich nur um das Irdische. Und sobald ein Mensch eben zum Beispiel stirbt, ist plötzlich nichts mehr da. Es hat gar keinen Wert mehr. Und man realisiert, wie viele tausende Stunden hat ein Mensch investiert zum Arbeiten an seinem Äußern, gegen außen für die anderen gut zu scheinen. Aber was ist denn mit dem Inneren? Ich habe mir überlegt, was ist das Gegenteil von Heuchelei? Ich bin noch nicht so zu einer definitiven Antwort gekommen. Vielleicht könnt ihr auch darüber nachdenken. Was ist das Gegenteil von Heuchelei? Ich habe es für mich persönlich eher umschrieben und gedacht, das Gegenteil ist eine gesunde geistliche Gesinnung. Es gibt vielleicht noch viel bessere Kurzfassungen, aber gehen wir mal davon aus, das Gegenteil ist eine gesunde geistliche Gesinnung. Und zwar ist eine geistliche Gesinnung gerade um das Gegenteil besorgt als die Heuchelei, nämlich um mein Inneres. Besorgt darum, dass und leidend auch an meinem Innern. Die gesunde geistliche Haltung, die leidet auch immer wieder an ihrem Innern. Und sie hat, aber sie bleibt nicht bei diesem Leiden stehen. Sie sucht die Veränderung. Sie sucht das geistliche Wachstum. Sie sucht schlussendlich den Herrn Jesus. Die Herzensbeziehung, die innere Beziehung zum Herrn Jesus. Nur so kommt ja geistliches Wachstum, nur so kommt Veränderung. Sie sucht sie auch im Wort Gottes, diese Beziehung zum Herrn Jesus. Das ist die Grundlage von der Beziehung zu ihm. Und sie denkt immer wieder an die Ewigkeitsperspektive, die gesunde geistliche Haltung. Versucht immer wieder alles aus der Ewigkeitsperspektive zu überdenken, was jetzt gerade wichtig ist. Es gibt manchmal Themen, die sind uns so wichtig, Probleme, die sind so groß, die haben nur mit unserem irdischen Leben zu tun, mit Umstellungen, Veränderungen und so weiter. Und die gesunde geistliche Haltung, die versetzt sich innerlich in die Ewigkeit und versucht so zurückzuschauen und merkt dann plötzlich, aha, das ist ja gar nicht wichtig. Es gibt viel Wichtigeres. So wäre doch eigentlich die richtige Entscheidung in diesem, was mich so sehr beschäftigt, wenn ich es aus der Ewigkeitsperspektive anschaue. Denn sie trachtet, die gesunde geistliche Gesundung, sie trachtet nach himmlischem Reichtum, nach Werken, die bestehen werden. Es heißt so schön in einem Lied, Herr, soll es wirklich so sein, dass ich mit leeren Händen vor dir erscheine? Nein, es darf nicht sein, dass wir mit leeren Händen vor unserem Herrn erscheinen. Jetzt lese ich weiter die Verse 4 bis 7. Ich sage aber euch, meinen Freunden, Wieder so eine direkte Rede. Und der Herr Jesus betont es nun, er hat ja vorher schon geheißen, begann er zuerst zu seinen Jüngern zu sprechen. Und hier noch einmal ganz direkt zu uns. Ich sage aber euch, meinen Freunden, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und danach nichts weiteres tun können. Ich will euch aber zeigen, wen ihr fürchten sollt. Fürchtet den, welcher, nachdem er getötet hat, auch Macht besitzt, in die Hölle zu werfen. Ja, ich sage euch, den fürchtet. Verkauft man nicht 5 Sperlinge um 2 Groschen? Und nicht ein einziger von ihnen ist vor Gott vergessen. Aber auch die Haare eures Hauptes sind alle gezählt. Darum fürchtet euch nicht. Ihr seid mehr wert als viele Sperlinge. Warum nennt der Herr Jesus uns, seine Jünger, hier denn Freunde? Philos. Warum nennt er uns Freunde? Und Philos heißt ja eigentlich, das heißt, Philia ist ja eigentlich ein anderes Wort für Liebe, nebst Agape. Warum nennt er uns eigentlich Geliebte, Freunde? Er hätte doch allen Grund, uns seine Knechte zu nennen oder seine Diener oder seine Sklaven zu nennen. Denn es ist genau das, was wir sein sollen. Wir sollen seine Diener, seine Sklaven sein, seine Knechte. Aber er nennt uns Freunde. Und im Johannesevangelium finden wir die Erklärung dafür. Johannes 15. Johannes 15, Vers 15. Da sagt er, erklärt er genau diesen Punkt. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich euch alles verkündet habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Was für eine deutliche Erklärung. Ja, das stimmt ja. Ein Knecht, ein Sklave, der muss nur Befehlsempfänger sein von seinem Herrn. Und er muss das tun, ganz genau so, wie er den Befehl erhalten hat. Und der Herr, der Gott aller Himmel, der höchste Herr und König, er bezeugt das hier, dass er uns alles sagt, was er tut. Darum nennt er uns nicht einfach Knechte, Sklaven. Auch wenn wir das sind, nach unserer Aufgabe, die wir haben, alles wortwörtlich so auszuführen, wie er sagt, und nichts Eigenes dazu zu mischen. Aber gleichzeitig hat er uns gesagt, was er tut. Er hat uns den ganzen Heilsplan offenbart. Er hat uns ein Wissen gegeben mit diesem Wort. Das ist unvorstellbar. Er hat uns alles verkündet. Er hat uns nicht einfach im Dunkeln gelassen und als Befehlsempfänger belassen. Er hat uns alles gegeben. Er hat dieses Licht gegeben, von dem Eddie auch schon gesprochen hat. Dieses Licht, das wir haben dürfen in dieser irdischen Welt und Zeit und in diesem irdischen Körper, haben wir das himmlische Licht. Wir haben das Licht, das von Ewigkeit zurück bis in Ewigkeit, alle Ewigkeiten, diese Zeiträume ausleuchtet. Er hat sich uns offenbart. Er hat uns eingeweiht in die wirklichen geistlichen Realitäten. Und da stellt sich natürlich jetzt schon die Frage für uns, wie gehen wir mit diesem Wissen um? Wir merken sofort, das gibt auch eine große Verantwortung auf uns. Aber der Herr nennt uns Freunde. Wir haben das Vorrecht, Freunde zu sein des Herrn, wie wir auch im Lied ja gesungen haben. Wie ein Freund zu seinem Freund, so dürfen wir im Gebet vor ihn kommen und ihm unser Herz ausschütten. Was machen wir mit diesem göttlichen Wissen? Wir lesen noch den Vers 14, der darüber steht: Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was immer ich euch gebiete. Und hier merken wir jetzt sofort, es haben nicht alle. Und ich würde sogar sagen, nicht alle Jünger. Ich wage mich sogar zu sagen, nicht alle Gläubigen oder die sich gläubig nennen, haben die Ehre, Freund Jesu genannt zu werden. Hier steht nämlich eine starke Bedingung, auch von der griechischen Satzkonstruktion her. Dieses Wenn, Ean ist eine ganz starke Verknüpfung, eine Verbindung, eine Bedingung. Ihr seid meine Freunde, wenn, falls ihr tut, was immer ich euch gebiete. Dieses falls irgend oder falls immer oder was immer, was irgend ihr tut, will im Deutschen dieses starke Bedingungswort im Griechischen wiedergeben. Wenn ihr tut, was auch immer ich euch sage, dann seid ihr meine Freunde. Und so gehen wir wieder zurück zu Lukas 12, 14. Ich sage aber euch, meinen Freunden. Wer den Namen Jesus im Mund führt und Freundschaft pflegt mit den Feinden Gottes, mit Götzendienern, mit dieser Welt, der ist kein Freund Gottes oder des biblischen Jesus. Es gibt viele, die nennen sich Freunde Jesu. Es gibt sogar eine Zeitschrift, die heißt Der Freund. Freunde Jesus. Und dort findest du alles. Wer die Freundschaft mit dieser Welt pflegt, der ist ein Feind Gottes. Der ist nicht Freund. Versteht ihr, was ich meine? Welch Vorrecht es ist, wenn der Herr Jesus in direkter Rede zu uns spricht. Es ist ernsthaft und es ist ihm sehr, sehr ernst damit. Wir können es heute nicht, weil er jetzt schon lange nicht mehr auf der Erde ist und nur noch das schriftlich da liegt, können wir es nicht einfach abwandeln. Und denken, das gehört dann schon auch noch dazu. Das sind alle Freunde Jesu heute, in all diesen Kirchen und Freikirchen. Stimmt nicht. Nach meiner Bibel stimmt es nicht. Es ist der aller kleinste Teil. allerkleinste Teil. Ich sage aber euch, meinen Freunden, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten. Auch diese Aussage, fürchtet euch nicht, sie galt nicht all den Tausenden von Neugierigen, die dort um den Herrn Jesus herumstanden. Und es ist ein Unsinn, wenn eine Plakatgesellschaft mit für Bibelverse solche Bibelverse projiziert an der Öffentlichkeit. Es ist ein Unsinn. Fürchtet euch nicht. Sollte genau das Gegenteil sein. Fürchtet euch. Fürchtet euch. Vor Gott. Aber es drückt aus, da sind nicht wirklich Freunde Jesu dahinter. Sonst würden sie das verstehen. Es gilt seinen Freunden diese Aussage hier. Fürchtet euch nicht. Denen, die tun, was auch immer er ihnen gebietet. Es sind nicht Fehlerlose. Wir wissen es. Es sind nicht Fehlerlose. Es sind schwache, armselige, oft noch so sündige, schwache Kinder von ihm. Aber sie wollen eines, den Willen Gottes tun. In allem. Die richtigen Prioritäten setzen. Und sie wissen, wo sie immer wieder Vergebung erhalten. Sie wollen im Licht wandeln. Und was passiert, wenn wir im Licht wandeln? Dann macht das Blut des Jesus Christus uns rein von allen Sünden. 1. Johannes 1, Vers 6 oder 7. Im Licht der Gemeinschaft, in der Gemeinde wandeln. In dieser Schwachheit, in dieser Unvollkommenheit. Warum sagt der Herr Jesus hier, warum spricht er dieses Thema an mit seinen Jüngern? Es ist ja nicht von ungefähr. Wenn wir uns vergegenwärtigen, wo er im Moment selber steht, wenn er das sagt. Wo steht er? In einer riesigen Menschenmenge, die ihm mehrheitlich feindlich gesinnt ist. Todfeindlich gesinnt. Es hatte Menschen darunter, die hatten nur ein Ziel, ihn so rasch wie möglich umzubringen. Das muss uns im Hinterkopf sein, wenn wir das jetzt lesen. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten. Denn der Herr Jesus weiß, dass seine Jünger, seine Freunde in ganz große Schwierigkeiten und Anfeindungen kommen werden. Nämlich so, wie er selber in diesem Moment selber drin stand. Umgeben von mörderischen, hochreligiösen Handlangen Satans. Und seine Jünger waren ein Teil von ihm. Und er wusste um die Wut, die auf sie kommen wird. Er hat diese Wut gespürt, als er soeben die Pharisäer angesprochen hat und die Schriftgelehrten und die Gesetzesgelehrten. Wehe euch, Gesetzesgelehrten! Denn ihr habt den Schlüssel der Erkenntnis weggenommen. Ihr selbst seid nicht hineingegangen und die, welche hineingehen wollten, habt ihr daran gehindert. Wehe euch! Wir können kaum erahnen, was das für eine Wut ausgelöst hat in dieser Menschenmenge. Und diese Wut würde auf die Jünger kommen. Und diese Wut würde auf die Gläubigen kommen im 2. Jahrhundert und im 3. Jahrhundert und im 12. Jahrhundert und im 18. Jahrhundert und im 21. Jahrhundert. Diese Wut würde auf seine Freunde kommen. Wenn sie die Heuchelei und das Verborgene aufdecken bereit sind, wenn sie bereit sind aufzudecken, sie kommt nicht. Wir können absolut in Frieden leben mit dieser religiösen Satansbande, die uns umgibt. Wir können absolut im Frieden leben, wenn wir es vermeiden, aufzudecken. Ganz einfach. Aber wir sind dann nicht Freunde Jesu. Weil die Freunde Jesu, die müssen mit dem genau gleichen rechnen, wie der Herr selber durchgemacht hat. Und er hat nichts schön geredet. Wenn wir eine Seite weiter hinten blättern, Vers 51 im gleichen Kapitel. Meint ihr, dass ich gekommen sei, Frieden auf Erden zu geben? Was will die Welt heute? Was will die evangelikale Welt heute? Sie wollen religiösen Frieden. Und Reich Gottes sehen. Und der Herr sagt, meint ihr, dass ich gekommen sei, Frieden auf Erden zu geben? Nein, sage ich euch, sondern viel mehr Entzweiung. Matthäus sagte sogar, das Schwert. Er meint es nicht militärisch, weil es etwas ist, was entzweit. Und darum sagt er uns hier mit den Jüngern, auch uns, sagt er sozusagen, als meine Freunde lebt ihr gefährlich in diesem Weltsystem. Aber genau in diese Welt hinein sende ich euch, damit ihr an meiner Stelle die rettende Botschaft verkündigt. Und den wahren Jesus verkündigt. Verstehen wir, was er an unserer Stelle getan hat, am Kreuz? An meiner Stelle. Und dass wir jetzt aufgefordert sind, an seiner Stelle weiterzuhandeln in diesem Leben. Wenn wir es nicht tun, tun es keine anderen Menschen. Wenn seine Jünger es nicht tun, seine Freunde, die Botschaft vom wahren Jesus kompromisslos, ohne politische Korrektheit hinaustragen, die anderen tun es nicht. Die Pharisäer tun es nicht. Und darum ermutigt er hier die Jünger so sehr. Er gibt ihnen ja nicht nur diesen Auftrag, er gibt ihnen damit gleich eine hundertprozentige Versicherung. Die spricht er hier aus. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und danach nichts weiteres tun können. Den Pharisäern, vor den religiösen Heuchlern, vor den Engeln des Lichts und Diener Satans. Und ich kann euch sagen, wir sind heute umgeben von solchen Menschen. Umgeben in dieser modernen Christenheit. Die scheinen leuchtend. Es sind Stars und sie leuchten. Und es sind Engel des Lichts, des falschen Lichtes, des falschen Jesus. Der Herr Jesus wusste, dass es sehr real sein wird. Sehr real. Die finstere Welt der Namenschristenheit wird die wahren Gläubigen aufs Brutalste verfolgen. Wir spüren etwas davon. Es ist nicht primär die Welt oder nicht einmal primär die anderen Religionen und auch nicht primär die Atheisten. Ich bin kürzlich wieder diesem Papst begegnet, aus dem Mittelalter, Papst Innozenz III. Manuel hat uns schon von ihm berichtet. Unglaublich, unglaublich. Er gilt als der Papst, der das Papsttum gefestigt hat, der die Macht des Papstes gefestigt hat. Und über Jahrhunderte seine Auswirkungen würden bis heute im Katholizismus vorliegen. Und das ist einer der Päpste, über die sehr viel Wissen vorliegt. Man hat viele Quellen, was der Mann alles gemacht hat. Und seine größte Leistung war eigentlich die Inquisition so richtig in Fahrt zu bringen. Und die Katharer und die Albigenser und die anderen Gruppen aufs Schlimmste, Brutalste zu verfolgen. Und Tausende, Zehntausende, Hunderttausende, wahrscheinlich Millionen sind von ihm an und infolge seiner Bullen, die er herausgegeben hat, aufs Brutalste umgebracht worden, verfolgt, bis ins hinterste Loch gesucht und gefunden worden. Ich brauche nicht einfach übertriebene Worte, wenn ich von der finsteren Welt der Namenschristenheit spreche. Es ist der Geist des Antichristen. Und dieser Geist des Antichristen ist heute weg, oder was? Nein, er ist noch viel intensiver vorhanden. Aber dann steht danach, können Sie nichts weiteres tun? Eddie hat gelesen in Matthäus 10, 28, dort steht, aber die Seele vermögen Sie nicht zu töten. Sie können den Leib töten, aber die Seele vermögen Sie nicht zu töten. Wir wissen auch, dass der Jesus damit nicht sagt, dass Satan nicht alles daran setzt, die Seelen der Menschen zu zerstören. Und das tut er wahrhaftig. Das meint er nicht. Er spricht von den wahren Gläubigen, die um des Glaubens und um des Evangeliums willens ihr Leben hinlegen. Ihre Seele kann er nie und nimmer angreifen, antasten, nicht einmal von ferne. Aber mit großer Traurigkeit und Ernsthaftigkeit wissen wir, wie er nach den Seelen dieser Menschen greift. Und zwar immer, immer jünger, bis zu den jüngsten Kindern. Er weiß, dass er die Seelen der Gläubigen nicht zerstören kann. Aber die Seelen der noch nicht Gläubigen, vor allem der Kinder, auf die hat er es abgesehen. Und auch in diesem Zusammenhang verstehen wir Vers 5. Aber ich will euch zeigen, wen ihr fürchten sollt. Fürchtet den, welchen, nachdem er getötet hat, auch Macht besitzt, in die Hölle zu werfen. Ja, ich sage euch, den fürchtet. Aber ich will euch zeigen, das griechische Wort ist auch hier ganz ein spezielles. Es heißt eigentlich auch, ich will euch vorwarnen. Aber ich warne euch. Ich will euch vorwarnen. Fürchtet den, das ist die Aussage hier. Fürchtet Gott, meint er natürlich. Warum soll der Mensch Gott fürchten? Warum ist es so wichtig, Gott zu fürchten? Weil es eben ein Gericht gibt und weil es eben die Hölle gibt. Dass dieses ewige Feuer, wie wir auch in Matthäus lesen, das ewige Feuer, das dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist. Vor dem warnte der Jesus. Er sagt nicht den gläubigen Jüngern, habt Angst davor, dass ihr in die Hölle kommt, sondern er sagt, fürchtet Gott. Er wird die Ungläubigen richten und bestrafen. Das nimmt nachher Paulus auf im, wo ist es, 2. Korinther 6 etwa. Dass wir in aller Ernsthaftigkeit deshalb das Evangelium verkünden wollen, sollen. Weil wir wissen, wie sehr er zu fürchten ist. Und wenn ich auch an die Menschen denke von Donnerstag, ich bin so dankbar für doch einige aus der Nachbarschaft, wo wir nie gedacht hätten,